Hallo und herzlich willkommen zum 555. NMAC Podcast, heute mit dem Thema Beyond Good and Evil. Mein Name ist Erik und um über unser heutiges Thema zu sprechen, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar vom Alex. Hi Alex.
Hallo Erik und hallo alle da draußen.
Ja, Beyond Good and Evil ist ja ein Spiel, was ursprünglich 2003 für den GameCube, die PlayStation 2 und die Xbox erschienen ist. Dann gab es 2011 nochmal eine HD-Version für die Xbox 360 und die PlayStation 3. Und jetzt kam vor, ja, 2 Monaten ungefähr eine 20th Anniversary Edition, unter anderem für die Nintendo Switch, auf den Markt. Und da haben wir gedacht, da wir noch nie über Beyond Good and Evil gesprochen haben und dieses Spiel einfach mal ein Podcast wert ist, dass wir dazu heute mal ein wenig plaudern. Und ich frage dich jetzt direkt mal zu aller Anfang, Alex, hast du dieses Spiel damals bereits auf dem GameCube zum Beispiel gespielt?
Ich habe dieses Spiel auf dem GameCube gespielt, ich habe es auf der PS3, müsste es gewesen sein, gespielt und jetzt in der PS5-Version.
Ah, fantastisch. Dann bist du mir da vermutlich etwas voraus, denn ich habe dieses Spiel damals zwar mitbekommen, aber nie gespielt, weil, ich weiß nicht, mich hat dieses Setting irgendwie immer ein bisschen kalt gelassen. Ich will nicht sagen abgeschreckt, aber einfach kalt gelassen. Nur ein guter Freund von mir hat mir dieses Spiel fast 20 Jahre lang jetzt immer wieder empfohlen, dass ich es einfach mal spielen sollte, weil er hat es damals auf dem PC gespielt. Ja, ich kann jetzt sagen, ich habe es jetzt auf dem PC durchgespielt, dann auch nochmal auf der Switch ein ganzes Stück gespielt und bei Limited Run Games ist ja auch eine physische Version in Produktion mittlerweile, die dann vermutlich Ende des Jahres noch ausgeliefert werden soll und da habe ich es mir tatsächlich auch nochmal für die PlayStation 5 bestellt und das zeigt ja eigentlich auch nur, dass ich dieses Spiel wohl ähnlich mag wie du.
Ja. Also ich würde gar nicht sagen, dass es daran liegt, dass ich so mag, dass ich alle Versionen gespielt habe. Ich mag es. Also ich weiß nicht, ich mag das Spiel nicht, aber es hat sich halt auch einfach ergeben. Die GameCube-Version des Spiels geholt, weil ich einfach interessiert an dem Spiel war damals. Ich wollte es halt unbedingt spielen damals, weil es sah für mich nach einem coolen Spiel aus. Ich habe die auch nicht direkt zum Release gekauft, sondern irgendwann später. Ich glaube so irgendwann 2004, 2005 müsste das dann gewesen sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und die HD-Version auf der PS3 habe ich dann irgendwann im Angebot nochmal geholt, um es einfach nochmal spielen zu können. Ich glaube, ich besitze es sogar nochmal für den PC, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also ich habe, glaube ich, das Spiel 4-mal insgesamt. Und halt dann ja, die PS5-Version jetzt hat sich halt durch die 20th Anniversary Edition ergeben, weil ich sie getestet habe. Und bin auch froh drum, muss ich sagen, weil ich diese Neuauflage sehr mag. Also ich finde die sehr gut, diese Neuauflage.
Ja, ich habe tatsächlich gerade nochmal in meiner Liste nachgeschaut. Ich habe dieses Spiel tatsächlich damals auch auf Steam irgendwann mal für 3 € im Angebot gekauft, also die ursprüngliche Version davon. Kann gut sein, dass ich diese ursprüngliche Fassung auch auf Uplay noch habe, das kann gut sein, aber ich habe auf jeden Fall viele verschiedene Versionen von diesem Spiel und kann es auf allen möglichen Plattformen irgendwie spielen. Aber ich würde mal sagen, dann sollten wir auch mal über Beyond Good and Evil reden. Mhm. Ich würde es als Action-Adventure bezeichnen, ja. Was sich so ein bisschen an The Legend of Zelda The Wind Waker, was ja ungefähr in einem ähnlichen Zeitraum produziert wurde, und Splinter Cell orientieren tatsächlich, weil es ja auch Schleichmechaniken hat. Mhm. Und hinzu kommt noch so eine kleine Prise Fotografie-Simulation.
Ja, kann man so sagen. Wir spielen immer eine Fotografin mit Jade, also und müssen häufig auch Sachen fotografieren, sei es als Nebenaufgabe oder Teil dann der Missionen, um zum Beispiel Beweise dann Beweise zu haben, um etwas aufzudecken oder so. Weil das Ganze, die ganze Story dreht sich ja auch um eine große Verschwörung von dem Spiel.
Genau, das geht es nämlich um die sogenannten DOMs, D-O-M und großes Z, also ganz verrückter Name. Das ist dann wohl so eine außerirdische Lebensform, die sich jetzt halt auf dem Planeten breit macht und die natürlich versuchen, also ich will ja jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber du hast ja schon gesagt, es gibt eine Verschwörung, kann mir gut vorstellen, dass sie dann in Regierungskreise rein wollen und dann eben schauen, was sie dann eben mit dem Planeten Hillis, auf dem das Ganze spielt, dann eben machen wollen.
Genau, und wie gesagt, wir spielen halt Jade und die wird in das Ganze dann halt verwickelt und zusammen mit
ihrem und das Ganze...
Onkel, wie sie immer sagt, Paige, das ist ein humanoides Schwein. Genau. Weil in dieser Welt gibt es halt sehr viele humanoide Tiere, das ist vollkommen normal dort, also die Bewohner dort sind nicht nur Menschen, sondern auch verschiedenste humanoide Tiere, ja, wie, jetzt überlege ich gerade, was nochmal die Werkstattviecher waren, waren das Elefanten oder
die? Nee, ich glaube, das waren Ziegen.
Ziegen waren nicht in der Werkstatt, Ziegen waren...
Ach, nein, nein, Entschuldigung, ich war jetzt noch bei dem Zuhause von Jade.
Genau,
die ganzen Kinder, die da leben, das sind ja so meistens eher Ziegen.
Dann auch, ne? Ziegen, genau. Ich weiß gerade nicht, aber ganz viele verschiedene Tiere, die da halt auch agieren, plus Menschen, aber das ist halt vollkommen normal, das ist einfach in der Welt so und fertig.
Ja, ermöglicht. Und ich finde das... Hm? Ja, ich wollte sagen, das passt ja auch irgendwie total zu diesem Spiel, dass da eben so viele verschiedene Lebensformen halt abgebildet werden, weil dieses Spiel ist ja auch sehr humorvoll gestaltet. Also es ist ein sehr lustiges Spiel, möchte ich sagen. Also der Humor richtet sich vielleicht eher auch an eine jüngere Zielgruppe, ne? Aber wenn dann zum Beispiel ein Handlungsort, zum Beispiel das Schlachthaus heißt, und man muss dann den Onkel, der ja ein Schwein ist, daraus retten. Also das ist schon ein bisschen makaber, so ein bisschen, ja. Aber gefällt mir eigentlich ganz gut, wie es so gestaltet ist. Mhm.
Ja.
Aber ich hatte dich, glaube ich, unterbrochen. Du wolltest noch etwas ergänzen.
Wenn ich noch was ergänzen wollte, weiß ich es nicht.
Gut. Um nochmal auf diesen Humor sprechen zu kommen, ich finde es ja auch lustig, wie dieses Spiel anfängt. Da kommt ja eben... es passiert halt ein Angriff.
Ja.
Und man lebt ja in so einem großen Leuchtturm mit diesen ganzen Waisenkindern zusammen. Und dieser Leuchtturm hat oben eine Vorrichtung installiert, die dann quasi so ein Schutzschild um diese ganze, um diesen ganzen Ort dann eben schrägt. Und den will man am Anfang ja aktivieren. Ja, nur dann hat man halt die den Strom nicht bezahlt und dann fällt natürlich die Barriere aus und damit geht dieses ganze Spiel halt auch los.
Ja, genau.
Jo. Ja.
Dann müssen...
Ja, und im...
Ja?
Genau. Ja, erzähl ruhig.
Nee, ich wollte nur sagen, und da müssen wir halt dafür sorgen, dass der Strom wiederkommt und dann brechen wir auch relativ bald mit unserem Hovercraft auf, was ja auch so ein wichtiger Teil des Spiels ist. Was wiederum die Wind Waker-Anleihen auch zeigt, weil wir sehr oft mit dem Hovercraft zwischen verschiedenen Inseln hin und her fahren, auch auf dem Meer halt.
Genau.
Ja. Und hier kann man sagen, weil wir jetzt den Wind Waker-Vergleich immer anbringen, dass das Spiel einige Kürzungen erfahren hat in der Entwicklung. Zwar genau wegen dieser Gemeinsamkeit mit Wind Waker. Es heißt, dass Michel Ancel, also der Erfinder von Rayman, der auch hier hinter dem Spiel steht, diese Aspekte des Gameplays, die auch in Wind Waker drin nicht so mochte und diese Gemeinsamkeit und deswegen hingegangen ist und das gestrichen hat. Zum Teil.
Mhm. Ja. Ja, aber ich muss sagen, das hat dem Spiel sicher auch gut getan, denn ich glaube tatsächlich, bevor das Gameplay dieses Spiel anfängt, langweilig zu werden, oder nicht langweilig, aber ermüdend zu werden, ist das Spiel auch schon vorbei. Es ist auch relativ kurz, so mit 10 bis 15 Stunden. Mhm. Also, wenn man es kennt, dann kriegt man das sicherlich auch unter 10 Stunden hin.
Ich denke auch. Aber ich muss ja jetzt sagen, mit relativ kurz, ich finde, 10 bis 15 Stunden ist gar nicht kurz. Das ist für mich einfach eine normale Länge für ein Spiel. 5 bis 6 Stunden wäre kurz, oder 5 bis 7 Stunden. Aber wenn das Spiel in dieser Spielzeit komplett auserzählt ist und halt wirklich das bietet, was man von einem Spiel erwartet und man viel Spaß damit hat, finde ich so eine Spielzeit ja vollkommen in Ordnung. Ich finde 10 bis 15 Stunden vollkommen in Ordnung für das Spiel. Und wie du schon gesagt hast, mehr braucht es einfach nicht.
Ja, das ist vollkommen richtig. Und ich meinte jetzt auch mit kurz, das klingt vielleicht immer mal ein bisschen negativ, wenn man mal aus heutiger Perspektive da drauf schaut, weil wir leben mittlerweile in einer Zeit, in der Videospiele immer länger werden müssen irgendwie. Die werden dann derart künstlich mit Inhalten gestreckt. Ich meine, klar, das kann zum Teil auch noch Spaß machen, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt einfach dieses Spiel einfach über ein halbes Jahr hinweg spielen, ja, und dann ist dieses Spiel halt dann seine 200 Stunden eben dann auch sein Geld wert für die jeweiligen Personen. Aber ich habe gerne mehr Diversität bei Spielen und solche Spiele, die 10, ja, sag mal, vielleicht auch 20 Stunden lang sind, finde ich immer noch am angenehmsten, weil ich sie relativ schnell auch wegspielen kann. Und wenn mir das Spiel halt gut gefällt, dann habe ich auch Bock, das später nochmal zu spielen, weil ich weiß, okay, ich muss mir jetzt nicht irgendwie 4 Wochen Urlaub dafür nehmen, um nochmal in dieses Spiel richtig eintauchen zu können.
Ja, das stimmt. Was man vielleicht noch sagen sollte, dass das Spiel von einem vergleichsweise kleinen Team mit 30 Personen entwickelt wurde, damals, was gerade auch schon 2003 für einen oder halt Anfang der 2000er für ein Ubisoft-Spiel jetzt nicht so ein großes Team war. Außerdem, was bei dem Spiel halt so ein wichtiger Punkt ist, dass Yves Guillemot, also der CEO von Ubisoft ja bis heute, komplett hinter dem Spiel gestanden hat und auch sich mit so ein bisschen mit eingebracht hat in dieses Spiel. Also da merkt man schon, dass Yves Guillemot ein gewisses Interesse auch an diesem Spiel hatte als Chef von Ubisoft, was wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass ein solches Projekt, eine komplett neue Marke, nicht unbedingt das typische Spiel, sage ich mal, auch zu der Zeit damals, überhaupt umgesetzt wurde.
Ja, definitiv. Ja. Und wo du die Person Yves Guillemot jetzt einfach nochmal in den Raum wirfst, da muss man ja sagen, er ist ja sowieso eine sehr positiv eingestellte Person, weil wenn man dann sich auch mal die Wii U-Zeit anguckt, ne, also die Wii U, die hat sich ja überhaupt nicht gut verkauft für Nintendo. Ja. Und Ubisoft hat da ja auch noch Spiele für die Konsole gebracht, also eben sowas wie Watch Dogs. Das kam zwar dann, ich glaube, ein ganzes Jahr später oder so erst raus, aber Ubisoft hat es dann halt noch rausgebracht, weil die gesagt haben, ja, wir haben es versprochen, dass das kommt, ne, und dann kam es halt noch, vermutlich in einer vergleichsweise geringen Stückzahl, ne, aber ich finde es trotzdem gut, dass sie es dann halt durchgezogen haben, und das zeigt mir einfach nur, die stehen dann auch hinter ihren Aussagen und ihren Spielen.
Ja, und man muss halt sagen, dass sie auch sehr oft so kleine Projekte wie eben jetzt Beyond Good and Evil umsetzen. Und ja, das ist halt, das gehört auch zu Ubisoft. Man kann an Ubisoft viel kritisieren mit dem immer gleichen Open-World-Prinzip und so weiter. Will ich jetzt gar nicht groß irgendwas diskutieren, weil das stimmt. Aber man muss halt auch ihnen zugutehalten, dass sie kleine Projekte auch sehr gerne umsetzen oder umsetzen lassen. Und dazu gehört ja als jüngstes Beispiel auch das letzte, also das Prince of Persia, The Lost Crown zum Beispiel, was ja auch eher ein kleines Projekt ist. Und das ist ja von dem Studio, das damals Beyond Good and Evil, also das Ubisoft Studio in Montpellier, das ja früher noch Ubi Pictures hieß, aber auch ein reines Spieleentwicklerstudio war halt. Solche kleinen Spiele, auch Valiant Hearts gehört zum Beispiel dazu oder sowas, dass es immer wieder mal bei Ubisoft auch solche Spiele gibt. Das merkt man halt auch an Beyond Good and Evil, weil das hat, ich würde sogar fast sagen, es hat das mit befördert, dass solche kleinen Projekte auch immer wieder mal umgesetzt werden.
Ja, das kann durchaus sein. Man muss dazu sagen, auch wenn Beyond Good and Evil damals, ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen der 20th Anniversary Edition sind, aber ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass die jetzt so umwerfend ausgefallen sein dürften, aber so finanziell nicht erfolgreich das Spiel war, es hat sich trotzdem über die Jahrzehnte hinweg, ich habe ja vorhin besagten Freund erwähnt, der es mir immer wieder empfohlen hat, eine sehr, sehr treue Fangemeinde zu diesem Spiel entwickelt.
Ja, also es war ein kommerzieller Flop, aber es ist, hat einen fast schon Kult um das Spiel sich entwickelt und zählt heute als eines der besten Videospiele aller Zeiten. Und das hat, ich denke mal, das ist auch der Grund, warum Ubisoft halt dran festgehalten hat und dann noch ein HD-Remaster und jetzt halt wirklich komplett, weil das HD-Remaster war ja wirklich nur, wir berechnen das Spiel in HD neu auf. Das jetzt ist ja ein richtiges Remaster mit überarbeiteten Assets, Grafik, Sachen und so weiter und so fort. Da steckt ja wesentlich mehr Arbeit drin als an dem HD-Remaster damals, in dem, an der 20th Anniversary Edition.
Genau, du hast halt wesentlich überarbeitete Texturen, du hast zum Teil eine neue Lichtgebung, auch nicht unbedingt in jedem Falle, aber an vielen Stellen dann auch eine dynamische Lichtgebung, also der Schattenwurf der Charaktere wird wesentlich besser simuliert, wie gesagt, zwar nicht durchgehend, aber an einigen Stellen ist das schon deutlich zu erkennen, und das ist halt eine tolle Sache, dass man hier wirklich nochmal Zeit und Geld investiert hat, um dieses Spiel einfach nochmal, es ist ja 20 Jahre alt, in die 20er Jahre jetzt des 21. Jahrhunderts zu hieven. Ja. Ne? Und finde ich, es ist eine sehr gute Sache.
Ja. Auch den Sound haben sie halt komplett remastered und so weiter und so fort. Neue Modi wie Speedrun reingepackt, also Speedrun-Modus gibt es ja jetzt und sowas. Ja, aber wir haben auch nicht wirklich über das Gameplay gesprochen. Wir haben nur gesagt, Action-Adventure mit Schleichpassagen und Wind Waker-Anleihen.
Genau, also man muss schon sagen, es orientiert sich an einigen Stellen dann doch schon sehr an The Legend of Zelda. Mhm. Also was zum Beispiel auch das Kampfsystem angeht. Also man ist mit so einem Stab bewaffnet und kann dann eben gegen die Gegner attackieren und so weiter. Hat dann auch so ein paar Special Moves, aber das ist jetzt nicht so weltbewegend. Das ist eigentlich sehr rudimentär. Es sind wirklich sehr kurze Kämpfe, die aber flott von der Hand gehen. Schade ist halt nur, wie ich finde, dass es sowas wie ein Lock-On-Feature nicht gibt. Gibt's was doch, ja zum oder? Beispiel dann...
Ich habe eben im Kopf, ich meine, es gibt ein Lock-On-Feature.
Also ich hab's ja gespielt.
Ja,
also.
Ich ja auch, deswegen bin ich jetzt gerade verwirrt.
Also ich hab's auch im Test erwähnt, dass es kein Lock-On-Feature
gibt. Bin mir jetzt gerade nicht mehr 100% sicher. Ich habe irgendwie im Kopf, dass es eins gibt. Ich kann es jetzt aber auch nicht kontrollieren, also deswegen prüft selber mal nach, ob es da eins gibt, weil ich bin mir gerade echt unsicher. Ich habe irgendwie im Kopf, es gibt eins.
Ja, also ich bin wirklich sehr sicher, dass es keins gibt, Alex, muss ich wirklich sagen.
Ja, und ich bin mir eigentlich sicher, dass es eins gibt, aber okay, ja. Gut, da sind wir uns dann, haben wir was anderes in Erinnerung.
Ja, ja, und dann gibt's natürlich auch sowas wie Dungeons, die man halt erkunden kann. Die sind zwar auch sehr geradlinig aufgebaut, bieten aber hier und da nochmal die ein oder andere Abzweigung. Es gibt dann natürlich auch neue Items, mit denen man eben neue Möglichkeiten erhält, neue Orte zu erreichen. Und am Ende der Dungeons entsprechend Bosskämpfe, die gibt's auch immer mal wieder so zwischendurch. Also auch zum Beispiel in dieser großen Hubwelt, also dieser Wasserwelt, wo man mit dem Hovercraft rüberfährt. Und man findet an vielen Stellen Perlen. Die braucht man halt auch für den Spielfortschritt größtenteils. So, es gibt ja diese Werkstatt in der Hubwelt, wo man dann auch das Hovercraft aufrüsten kann. Das kann auf einmal springen und später kann man dann noch ganz andere Orte mit erreichen. Da möchte ich gar nicht spoilern. Ja, und ja, es gibt dann natürlich auch noch Items, mit denen man seine Lebensenergie verlängern kann, was ja auch sehr an Zelda orientiert. Mhm. Nur hier macht das Spiel ja etwas anders wie Zelda, weil man ist ja in der Regel mit einem zweiten Charakter unterwegs. Das ist halt am Anfang eben Paige, ne, also das humanoide Schwein. Später kommen aber halt andere Figuren dazu. Das ist aber total egal, weil man kann dann über das Menü, das ist etwas, was einem das Spiel überhaupt nicht erklärt. Das muss man halt wirklich selbst rausfinden. Man kann dann die Lebensenergie auch auf beide Charaktere verteilen. Also man kann halt die maximale Energie eben umverteilen, wenn man so will.
Genau. Das muss man halt erstmal, ja, da wissen, sag ich mal.
Ja, ja, genau. Oder auch zum Beispiel, dass man Items, die kann man ja ähnlich wie zum Beispiel in Resident Evil im Menü auch drehen und sich von allen Seiten halt angucken. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel einem das erklärt, aber das muss man halt auf jeden Fall für ein oder zwei Rätsel machen, weil da dann verschiedene Codes drauf versteckt sind, die man an bestimmten Stellen braucht.
Ja, ganz genau. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob es erklärt wird oder nicht. Da bin ich mir jetzt gerade echt unsicher. Kann ich so nicht mehr sagen.
Ja, aber wie hast du denn das Gameplay so allgemein wahrgenommen und habe ich vielleicht irgendwas vergessen jetzt bei dieser ganzen Aufzählung?
Mir würde jetzt nichts einfallen, was du vergessen hast. Und ich mag das Gameplay. Es ist halt, ich sag mal, eher kurzweilig. Ist schnell drin, dann spielt sich das Spiel auch sehr locker, finde ich. Und ja, es macht einfach Spaß, finde ich. Also ich mag die Kämpfe, auch wenn sie jetzt nicht die tiefgründigsten oder komplexesten Kämpfe sind, die man bis spielen kann. Da gibt es natürlich wesentlich anspruchsvollere Spiele, beziehungsweise mit mehr Möglichkeiten auch in den Kämpfen, aber das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Gerade wenn man bedenkt, wie alt das Spiel halt auch eigentlich ist. Ich meine, es hat mittlerweile fast 21 Jahre alt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich mag es. Es gibt ein paar Nebenaufgaben, die ich gerne ein bisschen anders gehabt hätte. Die sind so typisch ihrer Zeit. Da hätten sie gerne an der Steuerung noch mal ein bisschen was feilen können. Die ist nicht immer 100% präzise. Gerade wenn man zum Beispiel mit dem Hovercraft jetzt einen Banditen verfolgen muss in der Höhle, kann das manchmal schon
Ja, diese.
etwas.
Ja, da muss man auch sagen, die sind zeitlich sehr eng getaktet, weil da fährt man halt durch so eine Höhle und in regelmäßigen Intervallen schließen sich dann Tore vor einem. Und ich glaube, wenn man nur irgendwie einen kleinen Fehler macht, dann ist es eigentlich auch schon vorbei und dann muss man das Ganze wieder von vorne
Ja, es
machen.
kommt auf die Höhle an, die sind ja auch durchnummeriert. Also in den früheren Höhlen kann ein Fehler noch verziehen werden, eher in den späteren ist es dann schon so, da kann ein kleiner Fehler schon dazu führen, dass das ein Scheitern im Endeffekt ist. Aber man sollte sich ja auch bei den späteren Höhlen dran gewöhnt haben. Allerdings kann es auch passieren, dass man, wenn man, ja, sagen wir mal, die Höhlen nicht direkt entdeckt, direkt mit einer späteren Höhle anfängt und nicht mit der ersten, weil das ist jetzt nicht ausgeschlossen.
Ja, weil es ist ja eine sehr freie Welt,
Genau.
die man quasi erkunden kann. Es gibt zwar eine gewisse Reihenfolge, in der man eben die Haupthandlungsorte erkunden muss, aber man kann sich halt frei bewegen, man kann sich mal umschauen, wo kann ich hier vielleicht später auch erst hinkommen, wenn ich eine bestimmte Fähigkeit erhalten habe. Aber das ist eigentlich so ganz cool gemacht und ich glaube, wenn man sich aber dann trotzdem reinbeißt und dann kann man es dann und man entdeckt dann eine frühere Höhle jetzt in unserem Beispiel und man haut den einfach weg, ist das Erfolgserlebnis dann, glaube ich, direkt doppelt zurückgezahlt damit.
Ganz genau. Ja, ich muss ehrlich sagen, mir fällt jetzt gar nicht so viel ein, noch zu dem, also zum Gameplay jetzt sowieso nicht. Wir haben ja weitgehend alles gesagt. Die Nebenaufgaben sind halt, wie gesagt, ja, also das Tiere fotografieren ist, finde ich, eine ganz nette Aufgabe. Das macht man halt so nebenbei. Man fotografiert so einfach die Tiere, die einem begegnen. Dazu zählen auch normale Bewohner der Stadt. Und auch Gegner. Also muss schon ein bisschen aufpassen, dass man auch wirklich nichts verpasst. Dafür kriegt man auch dann, ich sag mal, wertvolle Belohnung. Man kriegt ja diese Perlen, die man für bestimmte Sachen braucht. Ich glaube, das ist so die präsenteste Nebenaufgabe eigentlich, dieses Fotografieren von Tieren und also von Lebewesen.
Ja, und das macht aber auch Spaß, weil das motiviert dich ja auch, die ganze Spielwelt, ja, bis in die letzten Winkel halt zu erkunden.
Ganz genau. Da geht man gerne auch mal in, was weiß ich, eine Abzweigung, in der eigentlich nichts anderes ist, außer dass da irgendwas rumhängt, was man dann fotografieren kann.
Ja.
Und das muss man auch noch sehen. Man kann einige Sachen auch wirklich leicht übersehen, aber die wenigsten kann man dauerhaft verpassen. Also das sollte man auch dazu sagen. Bis zu einem gewissen Punkt im Spiel kann man an viele Orte ja auch einfach wieder zurückgehen, nochmal, und dann die Sachen wieder fotografieren. Oder man begegnet den Sachen halt an verschiedenen Orten mehrmals, den Lebewesen. Also es gibt nicht so viel verpassbare Tiere. Wie gesagt, mit Einschränkungen natürlich. Es gibt immer wieder Punkte im Spiel, an denen das natürlich dann auch nicht gilt.
Genau, und ich fand es dann auch ganz erstaunlich, als ich dann, bevor ich dann zum Finale gehen wollte, da hatte ich mir nur gesagt, ja gut, jetzt guckst du, dass du alles noch fotografiert bekommst. Und ich war tatsächlich erstaunt, dass ich in Gebieten, wo ich dachte, ich hätte alles gesehen, genauestens abgesucht zu haben, dass ich da dann tatsächlich noch ein, zwei Fotos machen konnte. Ja, fand ich auf jeden Fall eine coole Sache, weil das fehlt mir bei heutigen Spielen zum Teil, weil heutige Spiele, zwar nicht unbedingt alle, aber viele, die servieren ja schon fast alles auf dem Silbertablett, da kann man kaum mehr was verpassen. Aber bei solchen Sachen fand ich das dann schon ziemlich gut.
Das stimmt definitiv. Was
Ja.
gibt es noch? Es gibt noch die Rennen im Hovercraft. Die sind halt typische Rennmissionen.
Genau, und man muss ja eins davon tatsächlich machen, weil auf einer Rennstrecke quasi so ein Geheimweg versteckt ist, der zum nächsten Haupthandlungsort führt.
Ganz genau.
Da kommt man also nicht drum rum, aber ich finde, die machen auch durchaus Laune. Haben mich so ein bisschen an diese ganzen Hovercraft-Rennen aus Diddy Kong Racing
Ja,
erinnert.
genau.
Und kann man auf jeden Fall mitnehmen, da kann man ja auch Geld verdienen, das man dann in den Läden ausgeben kann, um sich zum Beispiel Perlen zu kaufen oder andere wichtige Gegenstände. Es gibt ja auch verschiedene Kosmetika für Jade, die man dann anziehen kann. Also ich meine jetzt neue kosmetische Kleidungsstücke zum
Genau,
Beispiel.
oder auch Scanner, die einem Tiere anzeigen oder Perlen anzeigen oder sowas. Gibt's ja auch.
Ja, genau, damit man auch gar nichts verpassen
Ganz
kann.
genau. Finde ich auch sehr schön,
Aber es.
dass es im Spiel
Ja.
integriert ist, sowas einfach.
Aber es gibt ja in der 20th Anniversary Edition noch eine storytechnische Abweichung zu allen früheren Versionen dieses Spiels,
Ja.
Alex. Ja, es gibt nämlich diese eine Mission, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber es ist so eine Schatzsuche, wo man dann eben von einem Ort zum anderen geschickt wird. Aber man bekommt halt immer nur so kryptische Hinweise, wo man dann hingehen muss. Und am Ende erhält man dann so eine Datendisk, die man an so einem Diskreader, ich weiß halt nicht mehr, wie die genau heißen im Spiel, kann man die dann einlegen und dann bekommt man Hintergründe zu Jades Familie. Beziehungsweise zu ihren Eltern und den Personen, die mit denen unterwegs waren. Und diese Informationen sollen ja auch zum zweiten Teil hinleiten.
Ganz genau, das ist es soll ja dieser zweite Teil erscheinen, haha, mal abwarten, wann.
Dazu muss man sagen, für Leute, die vor allem für ihr jüngere Zuhörer jetzt, die 2008 vielleicht noch nicht geboren worden oder geboren waren, meine ich, die haben das ja vielleicht damals gar nicht mitbekommen, dass 2008 bereits auf der E3 Beyond Good and Evil 2 angekündigt wurde. Und dann gab es, glaube ich, erst 7 Jahre später, 2015 oder
Nein,
so, nochmal zwei.
2017.
2017, also fast 10 Jahre später, also 9 Jahre später, gab es dann nochmal einen zweiten Trailer dazu. Und jetzt haben wir 2024. Dieses Spiel soll angeblich noch in Entwicklung
Ja, man
sein.
muss da,
Aber
man muss
das.
ein paar Sachen dazu sagen, zu diesem Spiel. Also erstmal 2008, die Ankündigung war natürlich okay, 5 Jahre nachdem der Vorgänger erschienen ist, kündigt man Nachfolger an, ist ja vollkommen in Ordnung bei so einem Spiel. Hat man ja nach dem finanziellen Flop eigentlich gar nicht mehr mit gerechnet gehabt damals. Damals der Trailer war halt was ganz anderes als das, was 2017 dann gezeigt wurde. Das zeigt, dass die Entwicklung zwischen 2008 und 2017 komplett neu gestaltet wurde. Also, das ist ja das, was. Die haben ja nichts mehr zu tun, 2008 und 2017. Bei 2008 sieht man ja im Teaser nochmal Jade und Paige. Und das 2017er Spiel ist ja als Prequel angelegt, also als Vorgeschichte, während das 2018er als Nachfolger angelegt war. Man muss dazu sagen, dass Michel Ancel das Ganze ursprünglich sowieso als Trilogie immer angelegt hatte. Was man sagen muss, ist mittlerweile Michel Ancel ja gar nicht mehr beteiligt ist an dem ganzen Projekt. Der ist ja
Genau, der hat Ubisoft
ganz
verlassen.
genau. Und letztes Jahr, 2023, ist der Creative Director Emile Morel im Alter von 40 plötzlich gestorben. Das dürfte die Entwicklung dann, klar, ich meine 2017 6 Jahre, aber das könnte auch nochmal Auswirkungen auf die Entwicklung gehabt haben, darf man da auch nicht vergessen. Und Ubisoft hält aber daran fest, dass dieses Spiel noch in Entwicklung ist. Also das haben sie, ich weiß gar nicht wann, aber von nicht allzu langer Zeit nochmal betont, dass dieses Spiel in Entwicklung sei. Mal abwarten, ob das stimmt oder ob da nicht mehr kommt. Aber der Verweis in die jetzt in der 20th Anniversary Edition auf den möglichen Nachfolger oder das, was man halt jetzt vermutet, was dieser Verweis ist, kam halt mit dieser Bekanntgabe, ja, das Spiel ist noch Entwicklung. Vielleicht wollten sie damit einfach nochmal darauf hinweisen und sie wollten halt diesen Teil nochmal veröffentlichen, bevor sie dann mit dem zweiten Teil nochmal richtig loslegen. Also ich habe jetzt sogar noch mehr,
Ja.
nachdem die 20th Anniversary Edition kam und dieser, sag mal, kleine Verweis drinnen ist, den man so sehen kann, Hoffnung, dass da wirklich noch was kommt.
Ja, also ich habe ebenfalls Hoffnung und wir hatten es vorhin ja auch gesagt, Ubisoft hält grundsätzlich an den Spielen fest, ne? Und auch wenn dieses Spiel jetzt seit mindestens 16 Jahren, vermutlich halt noch ein bisschen länger, weil du kannst ja erst was präsentieren, wenn das Spiel schon in Entwicklung ist, solange in der Entwicklungshölle halt steckt. Wir haben ja auch einen ähnlichen Fall bei Ubisoft mit zum Beispiel dem Remake von Prince of Persia: Sands of Time,
Genau.
das ist ja auch seit 5, 6 Jahren oder so in der Entwicklungshölle drin. Da weiß man ja auch nicht, was damit genau ist, aber da wird ja auch dran festgehalten. Also ich gehe schon davon aus, dass wir dieses Spiel noch sehen werden, aber ob das nächstes, ob das übernächstes Jahr passiert, ob das in diesem Jahrzehnt noch passieren wird, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Vorhersagekraft.
Ja, dazu sollte man sagen, dass Prince of Persia: Sands of Time soll Nach momentaner Info, das haben sie in der Ubi Forward im Juni gesagt, mit einem kurzen Teaser, 2026 erscheinen. Also da haben sie wirklich so einen Teaser sogar zugezeigt zu dem Spiel. Was natürlich für Beyond Good and Evil nicht gilt. Beyond Good and Evil, denke ich mal, wird teilweise zumindest, in der Entwicklung neu begonnen worden sein, weil sie hatten ja bei der letzten Vorstellung dieses Konzept angekündigt, dass, also erstmal einen sehr, sehr pompösen Trailer da gezeigt, der ja richtig atemberaubend war, muss man ja sagen, und da halt angekündigt, dass das Spiel mit der Community zusammen entwickelt werden soll, mit über irgendein Portal, ich habe das nie ganz verstanden, was das System genau soll, aber ich denke, dass das System, das Ganze fallen gelassen wurde, dieses System und was das da war und wie gesagt, ich habe es eh nie ganz verstanden, was das genau sein sollte. Und deswegen denke ich, dass da irgendwann nach 2017 die Entwicklung zumindest teilweise nochmal von vorne oder vielleicht sogar komplett von vorne begonnen wurde von dem Spiel.
Ja, durchaus denkbar. Ja.
Was man vielleicht noch erwähnen sollte jetzt zum ersten Teil, dass es da einige Einflüsse für das Spiel gab. Mit dem man vielleicht nicht immer mit allen... Man kann vielleicht mich mit allen rechnen. Ein nicht ganz so überraschender Einfluss dürfte sein, dass sich Michel Ancel auch von den Filmen von Hayao Miyazaki hat inspirieren lassen. Mhm. Ja, finde ich sehr interessant. Das ist, ja.
Ja, das kommt so ein bisschen hin.
Ja, genau. Ja.
Würde ich sehen. Ja,
er hat aber auch Politik und Medien einfließen lassen. Merkt man, die Story hat einen politischen Hintergrund.
Ja.
Und die Auswirkungen vom 11. September 2001 hat er darin zum Teil mitverarbeitet.
Aha.
Ja, ich weiß nicht, in welcher Form. Ich weiß nur, dass das alles so diese Einflüsse für das Spiel waren.
Ja. Was mir noch auffallen würde, ich meine, das merkt man ja auch am Setting, gerade von der Gestaltung der Hubwelt und der Stadt, dass er eben so dieser ganze mediterrane, südländische Raum. Mhm. Ja, also man merkt, das spiegelt sich visuell dann auch in der Spielwelt von Beyond Good and Evil wieder und verleiht ja nochmal so ein bisschen Urlaubsfeeling in diesem Spiel, finde ich. Ja,
stimmt. Genau. Was noch ein Faktor ist, ursprünglich sollte Jade eine Teenagerin sein, haben sie dann dagegen entschieden und sie halt zu einer jungen Erwachsenen umgeformt. Und hier soll die Frau von Michel Ancel auch als Inspiration gedient haben.
Ach, da war sie seine Muse.
Ja. Es sind so kleine Fakten, die ich ja immer ganz amüsant finde. Auch ein Spiel, das übrigens genannt wird, das zumindest in irgendeiner Weise da mit irgendwie Einfluss genommen hat, in welcher Weise auch immer, ist Ico.
Mhm.
Ich tippe mal drauf, dass das eher das Ursprungskonzept mit einer jugendlichen Jade gewesen wäre.
Ja, und denkbar. Ich kann leider zu Ico nicht so viel sagen, da ich das nie gespielt habe.
Ich leider auch nur ganz wenig, aber zum Beispiel, dass man immer mit jemandem unterwegs ist, passt da dazu. Auch wenn man einen Ico oder jemanden an der Seite hat, die jetzt nicht selbst kämpfen kann, soweit ich weiß, ist ja die Begleiterin. Oh, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Yorda war es, genau, Yorda. Die kann, meine ich, nicht kämpfen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber wie gesagt, Ico ist kein Spiel, das ich so gut kenne, deswegen kann ich da jetzt nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass das halt auch unter diese Einflüsse zählt irgendwie, in welcher Weise auch immer.
Ja. Aber was ich bei der 20th Anniversary Edition von Beyond Good and Evil richtig fantastisch finde, und das geht jetzt auch in dieses ganze Thema mit den Hintergründen zu diesem Spiel mit ein, denn dieses Spiel ist wunderbar, also diese Edition ist wunderbar gestaltet insofern, dass du ja auch diese ganze Entwicklungsgeschichte, also wirklich vom Beginn an über die ersten internen Demos hin zur ersten Vorstellung auf der E3, wo ja auch wirklich gesagt wird, ja, dieses Spiel stand damals halt im Schatten von Splinter Cell, von Prince of Persia und so weiter, hinter diesen großen Marken einfach, ja. Dass das nur so einen kleinen Raum auf der Messe eingenommen hat und dass sie auch selbst sagen, dass das Spiel halt kommerziell nicht unbedingt so erfolgreich war. Das finde ich fantastisch, aber man bekommt da derart viele Konzeptzeichnungen, Videos und Hintergründe spendiert. Also auch zum Beispiel, woran ich mich erinnere, an ein Video, dass man sehen kann, wo die Entwickler dann im Vorhof von ihrem Entwicklerstudio dann da, sag ich mal, ja, gebadet haben, weil es da so starke Überschwemmungen gab wegen anhaltender Regenfälle. Und dass die da halt diese ganzen Computer hoch in den ersten Stock noch packen mussten, um alles zu retten, ja. Mhm. Und das finde ich ist mega spannend, was man da alles mitnehmen kann. Also wirklich vom Entwicklungsbeginn bis zum fertigen Produkt kriegt man da so viel einfach mit und dann siehst du auch, wie die ganzen Charaktere sich verändert haben.
Ja, das stimmt. Sowas mag ich allgemein an solchen Remastern, wenn solche Remaster sowas drin haben. Irgendein Spiel hatte das jetzt kürzlich auch. Ich komme nur nicht mehr drauf, welches es war, das ich jetzt auch gespielt habe vor kurzem. Es könnte Arrow the Acrobat gewesen sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich mag es sehr gerne, wenn solche Neuauflagen, also das Remaster, Jubiläumsedition oder wie auch immer, einen Einblick in die Entwicklung geben. Was es ja zum Beispiel auch sehr umfangreich gemacht hat, war diese Command & Conquer Neuauflage mit dem ersten und zweiten Teil, müsste das, glaube ich, gewesen sein.
Ja, stimmt.
Ja. Also es gibt, sowas mag ich einfach, weil man einfach ein bisschen diesen Einblick bekommt in dieses ganze, ja, wie ist das entstanden, dieses Spiel? Wie sahen die Charaktere vielleicht mal früher aus? Ich bin der Meinung, sowas sollten Spiele auch grundsätzlich häufiger mal anbieten und nicht nur in einer, was weiß ich, 20 Jahre Jubiläumsedition oder in einer, was weiß ich, Goldedition, bei der dann ein Artbook beiliegt, digital oder sowas. Sondern einfach grundsätzlich einfach mal reinpacken. Spricht doch nichts
dagegen. Ja, ich finde, so eine Dokumentation ist unfassbar wichtig und ich kann mich noch an Gothic 3 erinnern. Mhm. Da gab es ja eine Collector's Edition dazu, die habe ich auch und da ist eine DVD bei, wo dann auch, ja, ich will nicht sagen in so einem Ausmaß, aber man bekommt halt schon einen besseren Einblick mal in die Entwicklung von so einem Spiel. Wirkte da natürlich eher nochmal so ein bisschen mehr als Werbematerial für das Spiel. Man will das noch ein bisschen pushen dabei, auch bei der Veröffentlichung, ne? Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn man eben auch gerne selbst reflektiert über sein eigenes Werk dann eben berichtet.
Mhm. Ja. Das stimmt.
Ja.
Ja, wie gesagt, ich mag sowas einfach. Ja. Können auch gerne mehr auf solche Dokus so veröffentlichen. Ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sowas zu veröffentlichen. YouTube zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, auch mal mit Partnern wie Netflix oder Amazon oder anderen Streamingdiensten zusammenarbeiten. Findest du, da spricht sowas nicht dagegen. Einfach mal ein bisschen mehr Einblick in die Entwicklung von Spielen geben.
Ja, unbedingt. Ich meine, was ja ganz groß ausgelegt war, war, glaube ich, von The Last of Us 2. Da gibt es ja auch eine Dokumentation zu. Ich glaube, die geht 2 Stunden lang sogar. Mhm. Die war bei The Last of Us 2 Remaster oder was? Ja, genau.
Ja, doch.
Bei der PS5-Version war die, glaube ich, mit drin, aber man kann die auch auf YouTube sich anschauen.
Ja, ich meine auch, genau so war das, meine ich, ja.
Und da kriegt man halt auch sehr viel mit, wie dieses Spiel über die Jahre hinweg dann eben gestaltet wurde. Mhm. Weil dieses Spiel ja zum Beispiel, ist ja nochmal so ein Sonderfall der Entwicklung jetzt, während Corona entwickelt wurde, was das natürlich das Ganze auch nochmal ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, ne, und sich verzögert hat und alles. Und wie man damit eben umgegangen ist, welche kreativen Lösungen man dafür gesucht hat. Also es ist alles einfach hochinteressant und sollte wesentlich öfters gemacht werden. Ich bin da vollkommen bei dir, Alex.
Ja, ganz genau. Eine Sache, die wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, ist der Soundtrack von Beyond Good and Evil.
Ja,
stimmt. Ich habe gerade ein, weil der ist ja sehr abwechslungsreich und auch sehr, sehr, ich finde den Soundtrack richtig gut, muss ich sagen, weil der auch, ja, der hat verschiedene Klänge. Die haben sich da an verschiedenen Einflüssen, also Musikrichtungen und so auch orientiert, je nachdem, wo du halt gerade bist auch.
Und ja, also mir geht diese Melodie bei diesem einen Minispiel nicht mehr aus dem Kopf, was man da, glaube ich, freischalten muss über so eine Disc. Aber es kommt, glaube ich, auch bei diesem Air-Hockey die ganze Zeit vor. Mhm. Das ich sag mal so, wenn man es sich 3-4 Minuten anhört, ist es okay. Wenn man es sich aber 30 Minuten am Stück anhören muss, weil man irgendwie seinen Rekord knacken will, dann würde ich nicht mehr unbedingt von einem Banger sprechen, aber ich bin auch hier vollkommen bei dir. Das Spiel hat einen sehr, sehr schönen Soundtrack. Also ist untermalt die Spielwelt und das Geschehen wunderbar. Das Einzige, was mir dabei störend aufgefallen ist, manchmal setzt die Musik ja, etwas so schnell ein. Also da hätte man ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beim Sounddesign beweisen sollen. Aber grundsätzlich, man muss halt so auch sagen, das Spiel ist halt von 2003, da war sowas noch häufiger und da wurde sowas nicht mehr, oder es wurde damals nicht so stark kontrolliert, wie man das heute machen würde. Aber das war halt auch eine andere Zeit, andere Melodien, aber grundsätzlich ist es ein sehr schöner Soundtrack, der passt halt auch zu dieser stimmungsvollen Comic-Grafik, die es ja
Das
hat.
stimmt. Ich möchte dazu noch ein Fun-Fact oder eine kleine Fun-Fact-Geschichte. Erstmal diese ganzen die Lieder, die mit den DOMs zu tun haben, die nutzen auch eine fiktionale Sprache mit einem sehr stark rollenden R. Das ist bewusst gewählt. Und es gibt einen, ja, wie nennt man das? So ein bisschen sehr, sehr krachenden Metal-Sound in dem Ganzen. In einem der Lieder, ja? Das wird vor allem während einem Boss-Fight gespielt, das Lied. Und dieses Lied trägt den schönen Namen Metal Gear Doms.
Ja, wunderbar.
Okay, das ist einfach nur, man kriegt es beim Spielen nicht mit, aber ja, es ist einfach ein schöner kleiner Witz.
Ja.
Genau. Wollte ich nur
Ja.
erwähnt haben, weil ich mag solche kleinen amüsanten Anekdoten. Ja.
Ja, es ist ja, ist immer wieder schön. Es gibt ja zum Beispiel, das gibt es ja häufiger mal auch in anderen Spielen, in so einer Meta-Ebene nochmal auf andere Spiele hinzuweisen. Da fällt mir zum Beispiel ein Achievement aus der Xbox 360-Version von GTA 4 ein. Ich weiß nicht mehr, was man genau machen muss. Ich glaube, es war irgendwie so ein Auftragsmord, den man ausführen musste. Aber wenn man das gemacht hat, hat man eben die Trophäe, sage ich schon. Vermutlich ist es auf der PS3 dasselbe damals gewesen. Aber einfach halt eine Trophy oder ein Achievement, was eben Assassin's Creed und nicht Assassin's Creed heißt, frei. Das finde ich halt schön, dass man einfach diese Anspielung auf andere Titel macht. Aber dass das eigentlich ohne Belang für das eigentliche Spiel ist und dass du da beim Spielen einfach nichts so mitbekommst, wenn du jetzt nicht unbedingt darauf hinweist, dass du dir mal die Soundliste anschaust oder da jetzt genau darauf achtest, welches Achievement du freigeschaltet hast.
Genau, und sowas ist aber lustig dann. Das sind einfach so kleine, ja, ich sag mal so kleine Fun-Sachen noch zusätzlich.
Ja, man merkt, die Entwickler hatten Spaß bei der Entwicklung.
Genau. Was man vielleicht noch erwähnen kann, zwei Sachen. Erstens, der zweite Teil, Beyond Good and Evil 2, hat mittlerweile einen Rekord von Duke Nukem Forever gebrochen als Spiel, das am längsten in Entwicklung ist. Ja, ist halt so.
Muss man auch mal hinkriegen.
Ja. Außerdem wurde im 2000, Juli 2020, also schon vor 4 Jahren mittlerweile, über 4 Jahren, ein Live-Action-Animationsfilm angekündigt. Also sowas in die Richtung wie Detektiv Pikachu. Zu Beyond Good and Evil. Wurde als Film angekündigt von Netflix mit dem Regisseur von Detektiv Pikachu. Aber seitdem hat man von dem Film nichts mehr gehört.
Ja, ich glaube, da dürfte es noch unwahrscheinlicher sein, dass der noch kommen
Ich
wird,
denke auch, ich wollte es nur
schätze ich mal.
erwähnt haben, dass der angekündigt wurde und dann in der Versenkung verschwunden ist. Also ich denke mal, dass das Projekt still und heimlich einfach aufgegeben wurde. Aber Jade und Paige hatten tatsächlich nach Beyond Good and Evil noch einen Auftritt außerhalb eines Videospiels.
Und wo?
2023 in der Animationsserie Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix auf Netflix. In der ja keine Ahnung, wie viele tausend Ubisoft-Charaktere verwurstet wurden.
Ja, ich sag dir, die bereiten den Release vor. Der kommt noch, der
Ja,
zweite Teil.
also ich habe die Serie selbst noch nicht gesehen, aber die Szenen, die ich gesehen habe, machen schon irgendwo so also Lust drauf. Also die wussten ja wirklich, da haben alle möglichen Ubisoft-Charaktere. Da musst du einen Trailer angucken und entdeckt, glaube ich, in jedem kleinen Schnipsel irgendeinen Ubisoft-Charakter, weil das Ganze basiert ja auch auf dem Ubisoft. Ich meine, Captain Laserhawk ist ja ein Charakter aus einem Ubisoft-Spiel, aus diesem Far Cry 3 Standalone Add-on da, Blood Dragon. Deswegen heißt ja auch Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix und ja. Ich kann nicht sagen, ob es sich lohnt. Wie gesagt, ich habe es selbst nicht gesehen. Aber allein schon die Tatsache, dass da doch recht viele Ubisoft-Charaktere verwurstet werden, würde ich mir die eventuell irgendwann mal dann doch noch anschauen. Es sind immerhin, ich glaube, nur 6 Episoden oder so. Also von
Ja.
daher.
So. Genau. Aber bevor wir uns jetzt zu weit weg von unserem eigentlichen Thema bewegen, genau, würde ich mal vorschlagen, dass wir eigentlich zum Fazit überleiten könnten, da wir...
Eine Sache wollte ich noch sagen, weil wir es komplett vergessen haben. Das Remaster wurde nicht nur von Ubisoft alleine entwickelt, sondern an der Entwicklung war auch das Studio Virtus beteiligt. Will ich nur erwähnt haben, weil ich finde, solche Portierungsstudios haben oder Remaster-Studios haben es verdient, mit erwähnt zu werden. Auch wenn sie jetzt keine, sag ich mal, großen eigenen Spiele haben, sondern eher so vorwiegend Co-Entwicklungsstudios sind. Das Studio jetzt hat zum Beispiel hat an Modern Warfare 3 am neuen Modern Warfare 3 mitgearbeitet, müsste aktuell an Metal Gear Solid Delta Snake Eater mitarbeiten, hat glaube ich auch Suicide Squad Spiel da mitentwickelt, und verschiedene andere Spiele, halt Callisto Protocol war es glaube ich beteiligt. Ich meine, die haben die Portierung von Nier Automata auf die Switch übernommen gehabt. Sind halt, wie gesagt, vor allem Portierungs- und Co-Entwicklungsstudio. Eigentlich nur, die haben keine... Ich wüsste jetzt kein eigenes Spiel von denen, das die komplett alleine entwickelt hätten.
Ja, aber solche Entwicklerstudios sind ja auch sehr wichtig. Ich meine, siehe zum Beispiel Night Dive oder M2. Ja, also die machen halt auch weitestgehend eine super Arbeit. Und ohne die hätten wir dann häufig solche klassischen Spiele dann auch nicht auf modernen Plattformen.
Genau, wobei die beiden ja die Spiele dann meistens komplett alleine nochmal rüberbringen. Virtus ist halt wirklich immer nur Co-Entwickler. Also die haben unterstützen immer nur die Entwicklung, soweit ich das bei denen mitbekommen habe. Also auch die Portierungen von Spielen sind im Normalfall Co-Entwicklungen. Ja. Die werden auch ganz selten nur dann als Entwickler mitgenannt. Also werden immer nur so als, ja, die waren halt auch beteiligt. Genau. Aber ich wollte sie erwähnt haben.
Gerne. Und dann würde ich einfach vorschlagen, fahre doch einfach direkt mal mit deinem Fazit fort.
Ja, gerne. Also ich mag Beyond Good and Evil sehr gerne. Ich mochte es schon im Original. Ich mag es in der 20th Anniversary Edition noch lieber. Ich finde, das ist eine sehr schöne Neuauflage des Spiels. Die wahrscheinlich beste Version, die man von dem Spiel bisher haben konnte. Was einmal daran liegt, dass es natürlich grafisch angepasst wurde, dass das Spiel auch gut läuft. Auf der PS5 kann ich es halt nur sagen. Ich habe es nur auf der PS5 gespielt. Und es ist halt meiner Meinung nach immer noch sowohl beim Gameplay als auch bei der Geschichte ein spaßiges Spiel, angenehm im Umfang und so weiter. Und ich würde sagen, Action-Adventure-Fans sollten sich das echt mal anschauen, weil wer es noch nicht kennt, weil auch allein schon wegen der Bedeutung des Spiels als ein kommerzieller Flop, der so einen Kult erzielt hat und als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt, was meiner Meinung nach auch gar nicht zu Unrecht ist, würde ich schon sagen, ja, sollte man sich mal anschauen.
Ja, also ich kann mich dir da eigentlich nur anschließen, es ist ein kurzweiliges, es ist ein spaßiges, es ist ein unterhaltsames Spiel. Hat mich in den, ich glaube, ich habe so 12, 13 Stunden gebraucht, als ich es auf dem PC durchgespielt habe. Also technisch kann man sagen, läuft auf dem PC wunderbar. Auf der Switch muss man natürlich sagen, das Spiel läuft hier nur mit 30 Bildern pro Sekunde und auch nicht immer durchgehend flüssig. Es gibt wohl ein paar Stellen, wo dann auch mal die Bildrate ein bisschen in den Keller geht, aber grundsätzlich kann man es auch auf der Switch spielen. Es ist gut spielbar, das muss man schon sagen. Aber wenn einem jetzt so die Technik wichtig ist, ja gut, dann muss man halt eben zur PS5-Version greifen, zur PC-Fassung oder zur Xbox-Version. Ja, dann hat man eben das technisch einwandfreie Produkt oder ziemlich einwandfreie Produkt, aber auch auf der Switch kann man mit diesem Spiel echt Spaß haben. Wie gesagt, lässt sich sehr schnell durchspielen und man hat eine wirklich wunderbare Zeit. Und wenn einem das Spiel gut gefällt, ja, dann spielt man es halt irgendwie 2-3 Wochen später nochmal durch.
Ja, ganz genau. Oder halt ein Jahr später oder wie auch immer man dann Bock hat.
Ja.
Und vielleicht kriegen wir wirklich noch den zweiten Teil.
Ja, und wer weiß, vielleicht erscheint dieser zweite Teil dann auch auf einem der Nachfolgekonsolen der Switch. Ja. Weil wir wissen ja nicht, wann er kommt. Und dann wären wir vielleicht hierzu in, ja, so als alte Tattergreiser nochmal einen Podcast zu diesem Spiel aufnehmen, Alex.
Und am Ende überrascht Ubisoft uns und das Spiel kommt doch schon nächstes Jahr.
Ja, never say never.
Ja, man kann es halt überhaupt nicht ausschließen. Das ist der Punkt bei dem Spiel. Das könnte, ja. Also komplett ausschließen kann man es nicht. Es kann theoretisch jederzeit von Ubisoft nochmal neu angekündigt werden mit dann einem Termin. Weil ich denke, bei dem Spiel wird Ubisoft jetzt eher planen, wirklich so, wir kündigen das erst wieder dann richtig an, wenn wir da was haben, handfest haben, mit Termin und allem drum und dran.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch gar nicht dumm, so vorzugehen.
Nee, kann man so machen.
Genau. Ja, ich würde sagen, damit sind wir aber mit unserem Thema für heute durch.
Genau, also das Hauptthema haben wir abgeschlossen und normalerweise würden wir jetzt an dieser Stelle über die Spiele sprechen, die wir in der letzten Woche ja quasi gezockt haben. Aber in dieser Woche war Gamescom. Normalerweise nehmen wir ja zur Gamescom auch einen Podcast auf, sofern Nintendo da war. Nur Nintendo war in diesem Jahr nicht da. Aber trotzdem würde ich sagen, nutzen wir einfach die Gelegenheit, um einfach mal noch ein paar Minuten, um über diese Messe zu sprechen.
Ja.
Genau, also ich glaube, von unserem Team war ich auch der Einzige, der vor Ort in Köln war. Ist für mich auch immer eine sehr kurze Anreise, deswegen ist das auch kein Problem, dass ich dann irgendwie immer da bin. Aber du hast vermutlich die Opening Night live verfolgt, Alex.
Ja, ich habe die Opening Night live verfolgt und auch so ein bisschen halt weitergeschaut, was gibt's denn jetzt zu spielen, was für Ankündigungen gab's, wobei man da halt sagen muss, mit Switch-Relevanz gab es jetzt gar nicht so viele wirkliche Neuankündigungen. Das hat sich jetzt eher in Grenzen gehalten. Es gab ein paar Spiele natürlich, die gezeigt wurden, die Switch-Relevanz haben. Und es wurde, was ich mit am überraschendsten fand, bestätigt, dass tatsächlich Civilization 7 nächstes Jahr dann direkt parallel nicht nur für PC, PlayStation und Xbox-Konsolen kommt, sondern auch direkt auch für die Nintendo Switch im Februar. Das hat mich ein klein wenig überrascht.
Ja, würde ich auch sagen, dass das noch eine Überraschung ist.
Ja. Aber sie haben ja auch schon den sechsten Teil auf die Switch gebracht und ich denke, der war da einfach auch erfolgreich genug, um zu sagen, wir bringen jetzt auch den nächsten Teil auf die Switch, einfach um die Verkäufe zu haben, weil ich denke mal, gerade so ein Spiel kann ich mir auf der Switch auch sehr gut vorstellen. Also ich weiß, dass es auf der Switch sehr gut funktioniert, der sechste Teil. Ja.
Genau, bei der Opening Night Live, also ich habe mir die nicht angeschaut, aber ich habe halt so ein bisschen mitbekommen, was so vorgestellt wurde. Und es gab ein Spiel, wo man jetzt halt einen ersten Teaser zugesehen hat, auf das ich mich schon sehr freue. Und zwar Mafia The Old Country, was ja dann vermutlich nächstes oder vielleicht auch ist, übernächstes Jahr
erscheinen soll. Ich glaube, sie haben es nächstes Jahr sogar schon angekündigt.
Wäre schön.
Ich meine ja.
Genau, und das Spiel soll ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Sizilien spielen. Finde ich erst einmal super, mal von Amerika wegzugehen. Hätte ich nie gedacht, dass sich die Entwickler das trauen, einfach mal so ein relativ unverbrauchtes Setting erstmal zu nehmen. Ja. Und auch in der Zeit nochmal was zurückzugehen. Und ich habe jetzt direkt eine Vermutung, wer tatsächlich der Hauptcharakter dieses Spiels sein könnte.
Dann sag mal.
Hast du vielleicht eine Idee? Hast du Mafia gespielt?
Nein, ich habe Mafia nicht gespielt.
Oh, große Kulturlücke, große Kulturlücke.
Obwohl ich tatsächlich sogar den ersten und dritten Teil, glaube ich, besitze. Den dritten Teil kann man in die Tonne treten, weiß ich. Aber den ersten Teil will ich eigentlich unbedingt noch nachholen, aber dafür muss ich halt die Zeit finden.
Ja, ich musste da auch natürlich erstmal recherchieren, weil der erste Teil, der spielt ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, fängt, glaube ich, in den 20ern an und geht bis in die späten 30er oder frühen 40er oder so.
Ja, das könnte hinkommen.
Ich glaube tatsächlich bis späte 30er, weil der Zweite Weltkrieg ist, glaube ich, kein Thema da drin. Deswegen, das wird ja erst im zweiten Teil thematisiert werden, auch wenn das dann neue Charaktere sind. Jedenfalls, du hast ja im ersten Teil dann den Don Salieri, für den du arbeitest. Und ich hatte nachgeschaut, der ist 1878 wohl geboren, laut irgendeiner Wiki dazu. Und wenn das Spiel jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts spielt, dann könnte es ja durchaus sein, dass man vielleicht dann eben Don Salieri spielt, wo er dann eben noch nicht seine Familie eben in New Haven hatte. Und das, finde ich, wäre eine coole Möglichkeit, diese ganzen Spiele halt miteinander zu verknüpfen.
Ja, es ist vorstellbar, würde ich sagen. Also das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen dann. Ja. Muss man mal abwarten, aber vielleicht spielt man da, wobei, nee, von der Zeit her passt es fast eher wahrscheinlich am ehesten rein, ja?
Ja,
Ja.
eben, ne? Und ich meine, du hast ja in allen Teilen irgendwie Charaktere, die im vorherigen Spiel aufgetreten sind, ne? Dann im Grunde als Randfigur, ne? Ich meine, jeder kennt, ich will das jetzt natürlich nicht spoilern, verrate auch nichts, aber jeder kennt, sag ich mal, die letzte Szene von Mafia 1, die taucht auch in Mafia 2 auf. Und aus Mafia 2 gibt es ja einen Charakter, der auch in Mafia 3 auftaucht, ne? Und so könnte man halt das Ganze mit dem vierten Teil dann auch verbinden und ich bin super gespannt. Ja, aber dann war ich natürlich auch auf der Messe und zwar am Pressetag, am Dienstag. War es Dienstag oder war es
Mittwoch.
Mittwoch? Es war Mittwoch. Ich lebe außerhalb von Raum und Zeit, Alex. Aber was habe ich so angespielt? Also ich habe nur ein Spiel tatsächlich, ne, ja, also insgesamt habe ich zwei Spiele angespielt. Das eine wäre Metaphor: ReFantazio, was ja für die PlayStation 5, ich glaube auch für die Xbox und den PC erscheint. Und ist halt so ein Rollenspiel von den Persona-Machern und man merkt diesem Spiel auch an, dass es sich sehr von Persona inspirieren lässt und hat mir auch sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Bin sehr gespannt. Ich habe allerdings die PC-Version gespielt, die technisch jetzt nicht unbedingt so rund lief. Also da hoffe ich einfach, dass die PlayStation-Version dann einfach ein bisschen optimierter läuft, weil da hat man eben nur diese eine Hardware-Konfiguration. Das hat mir gut gefallen und was jetzt auch für die Switch erscheint, ist Sonic Cross Shadow Generations. Also so ein. Die Hälfte davon ist ein Remaster von Sonic Generations, was ja 2011 müsste es gewesen sein, für Xbox 360 und die PS3 erschienen ist. Und die andere Hälfte ist quasi eine neue Kampagne, eben mit Shadow in der Hauptrolle, die sich aber genau wie Sonic Generations im Grunde nur auf alte bekannte Levels aus älteren Sonic-Teilen stützt. Es gibt zwar irgendwie eine neue Hubwelt dabei, die habe ich leider nicht gesehen, kann dazu natürlich nichts sagen. Während die Sonic-Abschnitte eigentlich super liefen in der PS5-Version, die ich gespielt habe, habe ich bei den Shadow-Abschnitten, da gab es zwei Levels, die man spielen konnte, die liefen noch nicht so rund tatsächlich. Was mich irgendwie ein bisschen verwundert hat, weil ja eigentlich grundsätzlich dieselbe Technik da bearbeitet sein sollte.
Ja, eigentlich schon.
Ne? Aber gut, so ist es halt. Ich meine, zu Sonic Cross Shadow Generation, da wird es ja auch noch eine Preview zu geben auf unserer Website. Könnt ihr euch dann nochmal etwas genauer informieren. Aber Alex, ich habe auf der Messe in der Retro Area, das muss ich halt unbedingt berichten, weil ich das mit am interessantesten vielleicht auch für unsere Hörer finde. Da gab es so eine kleine Ausstellung von bestimmten Sachen. Also, ich fange mal erstmal mit den unspektakulärsten an. Also, das war ein GameCube, der auf der Space World 2000 vorgestellt wurde. Der war in der Vitrine ausgestellt. Der sieht halt optisch und ja, optisch halt noch so ein bisschen anders aus, ne? Also, da hat man dann zum Beispiel irgendwie so ein Fenster oben beim GameCube, wo man die Disk halt sehen kann. Oder statt Memory Card steht halt noch Digicard tatsächlich drauf, vorne auf der Frontblende. Das fand ich halt ganz interessant, halt so kleine Details. Und daneben, ich habe tatsächlich eines der, ich weiß gar nicht, wie viele Module davon überhaupt noch erhalten oder bekannt sind, von Nintendo World Championships 1990. Es war tatsächlich ein Modul dort ausgestellt.
Okay.
Also, das fand ich schon erstaunlich, dass man so ein teures Teil dort dann eben ausgestellt bekommt. Und was ich am allercoolsten tatsächlich fand, erinnerst du dich noch an das Geschenk von THQ 2009 an die britische Königin?
Nein.
Das war diese goldene Wii. Ich glaube, jetzt müsste es klingeln.
Ja, an die goldene Wii erinnere ich mich, ja.
Ja, genau. Und die war tatsächlich auch da.
Ach ja.
Die stand da, war auch ein schöner Text dabei. Da stand jetzt leider nichts zur Provenienz. Also wie diese Konsole jetzt eigentlich tatsächlich wieder aus dem Königshaus in irgendeinem Privatbesitz zurückgeführt wurde. Weil ich meine, Queen Elizabeth II., die hat sich ja sowieso nie offiziell irgendwie dazu geäußert oder bedankt, dass sie diese Konsole erhalten hat. Du weißt ja im Grunde nichts, was da mit passiert ist, wenn man, sag ich mal, THQ damals eben hat Glauben schenken, dass das auch wirklich zum Königshaus ging. Jetzt frage ich mich halt nur, wie das Ganze halt zurückgegangen ist.
Das ist eine sehr gute Frage. Also, ja, schwierig. Sowas wird man wahrscheinlich nie wirklich erfahren.
Ja, es ist halt, das hast du ja leider auch, wenn du so in Museen reingehst. Und da steht halt bei der Provenienz einfach Privatbesitz dabei, ne, von früher. Gut, dann weißt du es halt nicht. Oder auch auf Auktionen, wenn der Vorbesitzer nicht genannt werden will, ne. Ich meine, Auktionshaus ist ja nur verpflichtet zu überprüfen, ob das irgendwie als Raubgut, sag ich mal, gehandhabt wird, ob das schon irgendwo mal verkauft wurde und so weiter und so fort. Aber wenn du dann als Verkäufer nicht genannt werden willst, dann ist es halt so und dann kriegst du das nicht raus und dann hast du halt entsprechend große Lücken eben in der Provenienzforschung zu diesen einzelnen Objekten. Und genau ist es dann auch hier mit dieser goldenen Wii, aber ich fand es halt einfach cool, dass man solche Sachen dort mal präsentiert hat.
Stimme ich dir zu. Was ich aber noch erwähnen will, was wir während der Opening Night Live präsentiert haben. Ich weiß nicht, ob es dir was
Ja.
sagt, Secret Level. Ist kein Spiel.
Sagt mir tatsächlich, nee, das soll wohl so eine
Es ist
Fernsehserie
eine
werden,
Fernsehserie.
die bei Amazon dann
Genau, es ist
erscheinen
eine
wird,
Fernsehserie, die bei
glaube ich.
Amazon erscheinen wird, die von den, oh Gott, wie hieß es, Robots, Love and irgendwas Machern ist die. Auch eine Anthologieserie, jede Episode steht für sich, mit Videospielen als Thema. Ich habe gerade vergessen, wie viele Folgen es geben wird. War ein sehr cooler Teaser und auch mit einigen bekannten Marken. Also God of War ist dabei, Pac-Man ist dabei, Ghost of Tsushima ist dabei, Mega Man ist dabei, Warhammer 40.000 ist dabei. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, was alles. Und da bin ich schon gespannt drauf. Erscheint am 10. Dezember dann bei Amazon. Und das könnte schon sehr cool werden.
Ja, denke ich auch. Also habe ich auch schon Bock zu. Ich
Genau.
habe den Trailer noch nicht gesehen. Den gucke ich mir gleich noch an. Mir war gar nicht bekannt, dass es einen Trailer gibt. Ich habe nur eben mal gelesen, dass es dann eben kommen wird. So mit einer groben Beschreibung. Und ja, klingt auf jeden Fall super interessant.
Ja, finde ich auch, genau. Das wollte ich noch erwähnen, weil das ist auch so eine Besonderheit, sage ich mal, dieses ganzen Opening Night Live Dings.
Ja.
Genau.
Gut. Ich denke mal, damit wäre jetzt auch alles zur Gamescom gesagt. Und in der nächsten Woche haben wir eine weitere besondere, eine besondere Besonderheit, wollte ich schon fast sagen. Aber wir haben eine Besonderheit im nächsten Podcast, in der Nummer 556, denn wir haben ein ganz besonderes Thema, Alex.
Und
Wir
zwar.
reden nämlich, ja, tease es ruhig an.
Ja, ein, sagen wir mal, besonderes Jubiläum.
Ja.
Ja, und zwar, ja, 20 Jahre NMAC.
Buff, jetzt lässt doch mal die Bombe platzen. Nein, ja, wir reden dann über die letzten 20 Jahre mit dem NMAC, vielleicht auch eher über die jüngere Vergangenheit, weil wir hatten ja auch schon mal einen Podcast, ich glaube, zu 10 Jahren NMAC
Und zu
gemacht.
15 Jahren. Also wir hatten schon zwei Jubiläumspodcasts.
Genau, also deswegen gucken wir uns mal an, was so in den letzten Jahren nochmal passiert ist. Aber es werden sicherlich auch die eine oder andere Anekdote von früher nochmal erwähnt oder vielleicht erstmals herausgekramt. Das werdet ihr dann nächste Woche in unserem Podcast hören.
Ganz genau.
Wenn ihr irgendwas loswerden wollt zu unserem Jubiläum oder vielleicht auch noch zu Beyond Good and Evil oder zur Gamescom, dann schreibt uns das bitte einfach in die Kommentare und wir würden gerne mit euch ein bisschen darüber diskutieren. Alex, in diesem Sinne bedanke ich mich erst einmal bei dir, dass wir diesen Podcast heute realisieren konnten zu Beyond Good and Evil.
Gerne.
Und dann bedanke ich mich auch bei unseren Hörern, dass ihr jetzt eine Stunde lang durchgehalten habt und viele interessante Sachen zu Beyond Good and Evil und vielleicht auch zur Gamescom 2024 mitgenommen habt. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss und bis dann.
Tschüss.